Die US-Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück.
Dann eröffne ich die Ratssitzung und auch den Livestream, stelle die Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit fest. Dann kommen wir zur aktuellen Stunde, verantwortungsvolle Finanzpolitik trotz schwieriger Haushaltslage. Das ist von der CDU angemeldet, da gebe ich als erstes Herrn Keite das Wort, dann Herrn Mayer, Herr Alfering.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben die Aktuelle Stunde heute angemeldet, weil wir als Fraktion ernstlich in Sorge um die städtischen Finanzen sind. Einerseits sind wir in Sorge, weil sich unser Defizit absehbar massiv vergrößert auf über 100 Millionen Euro jedes Jahr. Andererseits sind wir aber auch besorgt, weil wir den Eindruck haben, dass nicht in allen Teilen des Rates angekommen ist, dass ein dickes Haushaltsloch üblicherweise dazu führt, dass wir angehalten sind, nicht mehr Geld auszugeben, sondern weniger. Einige Dinge können wir nicht beeinflussen. Im letzten Finanzausschuss wurde dargestellt, dass Bund und Land uns unter Verletzung des Konnexitätsprinzips ziemlich hängen lassen. Besonders hervorzuheben sind hier essentielle Bereiche wie die Kinderbetreuung und die Krankenversorgung. Bei der Kinderbetreuung fehlen bereits 42 Millionen Euro von 82 jährlich. Beim Klinikum fehlen jedes Jahr 15 Millionen Euro. Ich finde es unabhängig von Regierungsmehrheiten regelrecht schäbig, sich auf dem Rücken von Kindern und Kranken allein 57 Millionen Euro Erstattung gegenüber der Stadt Osnabrück zu sparen. Aber wir sind auch kommunal verantwortlich, unsere Finanzen im Blick zu behalten. Jedes Jahr sitzen wir in den Haushaltsberatungen zusammen und die Mehrheitsgruppe fordert dort pauschal immer die Einsparung einer gewissen Anzahl von Stellen. Das abstrakt zu fordern ist sicherlich einfach, wenn man sich dann im Konkreten nicht daran hält. Zuletzt haben wir in fast jeder Ratssitzung neue Stellen indirekt beschlossen. Statt Stellen einzusparen, beschließen wir neue Stellen für Sommerstraßen, die natürlich eingerichtet werden müssen. Statt Stellen zu sparen, beschließen wir die Einführung einer Baumschutzsatzung, die natürlich ebenfalls mit neuen Stellen verbunden ist. Wir wenden nur mit Mühe die Einrichtung und Überwachung von Böllerverbotszonen ab. Wir können unsere freiwilligen Aufgaben, das ist nur eine beispielhafte Aufzählung, natürlich immer weiter aufblähen. Dann ist die Forderung nach Stellenabbau aber irgendwann ziemlich unglaubwürdig. Lassen Sie uns doch lieber im Konkreten zumindest nicht ständig neue Stellen beschließen. Gleichzeitig stehen Sie aber auch für neue Steuern. Während auf Initiative der Oberbürgermeisterin es bei den Steuern durch Abschaffung der Jagdsteuer oder die Steuer für Tanzveranstaltungen weniger wurde, kommen von Ihnen ständig neue Steuern und Gebühren zum Nachteil des Wohnwirtschafts- und Investitionsstandorts Osnabrück. Gleich zu Beginn der Wahlperiode beschlossen Sie die Grundsteuer C. Kürzlich erst beschlossen Sie die Einführung der Bettensteuer. Bereits angedroht ist eine neue Verpackungssteuer. Parkgebühren sind durch die Mehrheitsgruppe ebenfalls massiv angehoben worden. Und dabei könnten wir eigentlich dankbar sein, dass die Wirtschaft, Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber mit jährlich steigenden Gewerbesteuerzahlungen massiv den städtischen Haushalt stützen. Es nimmt jedes Jahr zu, anstatt als Reaktion darauf ständig neue Steuern einzuführen, zu erhöhen. Und Gleiches gilt ebenso für Gebühren. Auch wenn die Grünen es an vielen Stellen mittragen und deshalb auch Verantwortung dafür natürlich übernehmen müssen, sind nach meiner Wahrnehmung vor allem bei der SPD alle Dämme für finanzielle Verantwortung gebrochen. Ich denke nur an die VIO, bei der wir in den Haushaltsberatungen eine mittlere achtstellige Summe abwenden konnten. Beim Klinikum wird völlig ohne Not die Option für eine Fusion mit dem Marienhospital und mögliche Synergieeffekte ausgeschlossen, ohne dass man sich die weiteren Planungen anguckt. Wenn ich bei den Stadtwerken an den Busverkehr denke, wo der städtische Zuschussbedarf von 15 Millionen auf 30 Millionen Euro jährlich steigt, wird eher noch über Ausweitungen diskutiert. Ich bin gespannt, welche Mehrausgabe als nächstes von der SPD kommt. Man hat insgesamt den Eindruck, dass anstehende Wahlkämpfe wichtiger werden als die Verantwortung für die Stadt Osnabrück, die gerade zwischen den großen drei Fraktionen eigentlich immer sehr hoch gehalten wurde. Wenn Bund und Land das Konnexitätsprinzip einhalten würden und gerade die SPD sich kommunal finanziell verantwortlich verhalten würde, hätten wir einen klaren Kurs Richtung schwarze Null. Ich bin gespannt, ob wir in diesem Jahr wieder einen gemeinsamen Haushalt beschließen. Zu konstruktiven Kompromissen sind wir immer bereit. Die CDU wird aber nicht mitgehen, wenn finanzielle Verantwortung nicht gewährleistet bleibt. Vielen Dank.
Ja, danke, Herr Keite. Herr Mayer, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Wir erleben gerade die größte kommunale Finanzkrise im Nachkriegsdeutschland. Investitionen sind vielerorts bitter nötig, aber die Gestaltungskraft der Städte schwindet, wenn nur noch über den Mangel entschieden werden kann. Das darf so nicht bleiben, denn es geht dabei nicht nur um Finanzpolitik, sondern auch um die Zukunft unserer Demokratie. Das hat Burkhard Jung gesagt, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister aus Leipzig. Ich finde, er hat recht. Die Menschen erleben den Staat hier ganz konkret vor Ort. Hier wird erlebt, wenn etwas nicht gut funktioniert. Grundbedürfnisse wie Wohnen immer teurer bis unbezahlbar werden, der Bus nicht kommt oder die Kita-Gruppe heute leider wieder nicht öffnen kann. Die Aktuelle Stunde hat heute also tatsächlich einen sehr ernsten Hintergrund, auch wenn man gerade den Eindruck haben konnte, dass der Wahlkampf eröffnet ist. Ich möchte den Blick heute aber auch etwas umkehren. Anstatt zu debattieren, was wir uns nicht mehr werden leisten können, aber was eigentlich allen wichtig ist oder sehr vielen, einmal zu schauen, was ist denn breiter gesellschaftlicher Konsens, was öffentliche Daseinsvorsorge eigentlich leisten soll und muss und in welchen Bereichen investiert werden muss. Das Dezernat für Zukunft hat sich 2024 eine Fleißarbeit gemacht und umfangreiche Studie erstellt. Was kostet eine sichere, lebenswerte, nachhaltige Zukunft? In 70 Fachgesprächen, einem hochrangig besetzten Workshop, haben sie für 12 Themenbereiche wirklich über alles erarbeitet, welche Ziele innerhalb dieser Bereiche als breit akzeptiert gelten. Und dann berechnet, welche Finanzierungsbedarfe gibt es da eigentlich bis 2030. Ja, die Bilanz für ganz Deutschland 782 Milliarden Euro. Das war, wie gesagt, in dem Zeitraum 25 bis 30. Auf die Kommunen entfallen in dieser Rechnung 218 Milliarden Euro. Und da sind Investitionen von Unternehmen wie Stadtwerken nicht gerechnet. Da sind über 80 Milliarden drin für Bildungsinvestitionen, nicht nur Schulgebäude, auch Personal. Da finden sich 51,8 Milliarden für Straßeninfrastruktur, und zwar nur den Erhalt. 28,5 Milliarden für Klimaanpassungsmaßnahmen und so weiter. Wenn das aber Konsens ist, und da hat niemand wirklich widersprochen, dass es diese Ausgaben und diese Notwendigkeiten gibt, dann stellt sich doch die Frage, wie wir es finanzieren und nicht danach, was davon überflüssig ist. Erster Schritt, keine Geschenke verteilen. Es muss endlich aufhören, dass der Bund Bundesgesetze oder andere Maßnahmen ergreift, die bei den Ländern und Kommunen zu Mindereinnahmen und Mehrausgaben führen. Wer bestellt, muss auch bezahlen. Herr Keiter hat es angesprochen. Wieder nicht meine Worte, sondern die von Sachsens Finanzminister Christian Pirwatz von der CDU. Schauen wir auf das Entlastungspaket, was der Koalitionsausschuss der Bundesregierung verabschiedet hat. Bis 2029 etwa geschätzte 8 Milliarden Euro Mindereinnahmen im Bereich der Pendlerpauschale, 15 Milliarden Mindereinnahmen im Bereich der Mehrwertsteuer für Gastronomie, insgesamt 46 Milliarden geschätzt, weniger bis 2029. Es wäre, glaube ich, mal Zeit, sich um die Einnahmeseite zu kümmern und nicht die Wohltat mit der Gießkanne übers Land auszuschütten. Wir nehmen diese Verantwortung wahr hier und haben nur aus diesem Grund eine Kultur- und Tourismusabgabe zur Prüfung gegeben und werden sie auch beschließen. Wir haben die Prüfung von Social Bonds vorgeschlagen und selbstverständlich in jedem Jahr in der Haushaltsberatung stellen wir uns der Aufgabenkritik und mahnen zum Beispiel Digitalisierungsgewinne an. Mal gucken, ob da jetzt ein neuer Minister mit diesem Aufgabenzuschnitt endlich liefern kann und auf Bundesebene entsprechende Ergebnisse hat. Wir nutzen weiter unsere Verantwortung und arbeiten für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und werden uns auch in diesen Zeiten nicht verkneifen, sinnvolle Vorschläge zu machen und nutzen die Möglichkeiten zur Finanzierung unseres Haushalts. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Mayer. Kommt jetzt Herr Alfering, bitte.
Lieber Herr Vorsitzender, liebe Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Marius Keiter. Die kommunalen Finanzen sind überall in Deutschland, damit auch in Osnabrück, schlecht. Auch wir in Osnabrück werden nicht verhindern können, dass wir an der einen oder anderen Stelle Ausgaben kürzen oder Einnahmen erhöhen müssen. Ich bin der CDU daher sehr dankbar, dass wir heute diese Aktuelle Stunde zu verantwortungsvoller Finanzpolitik haben. Lassen Sie uns deshalb über verantwortungsvolle Finanzpolitik sprechen. Und das würde ich gerne am Beispiel der Verwaltungsspitze tun. Was die Einnahmenseite betrifft, scheint die Oberbürgermeisterin sich nicht immer dafür zu interessieren, die Einnahmen zu steigern. Den Ratsauftrag der Mehrheitsgruppe, eine Abgabe auf gewerbliche Übernachtung einzuführen, lehnt sie ab. Sind wir uns einig, dass sie das tun? Dabei ist eine solche Abgabe wohl für jeden von uns im Urlaub oder auf Dienstreise schon mal angefallen. Ob im Innen- oder Ausland, überall gibt es sie. Als Tourismusabgabe, manchmal als Kurbeitrag, als Bettensteuer oder als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Die Namen unterscheiden sich, das Ziel nicht, Geld einnehmen. aber nicht mit unserer Oberbürgermeisterin. Auf der Ausgabenseite hat sie hingegen klare Vorstellungen. Den ÖPNV um ein Sechstel zusammenstreichen, die Nachtbusse abschaffen und so weiter. Dass all dies auch zum Schaden unserer Wirtschaft geht, scheinen sie aber nicht zu begreifen. Dass ÖPNV Daseinsfürsorge ist, scheint die Verwaltungsspitze nicht zu verstehen. Ich war erst vor kurzem in einem mittelständischen familiengeführten Betrieb mit knapp 400 Mitarbeitern hier in Osnabrück. Die größte Sorge, die mir der Unternehmer dort mitteilte, war nicht die sogenannte Bettensteuer. Die größte Sorge war, dass die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr mit dem ÖPNV zum Betrieb kommen. Die Argumentation war eigentlich ziemlich deutlich. Wenn wir Takte in den Randzeiten kürzen, führt das dazu, dass unsere Leute nicht mehr hier zu den Schichten erscheinen können. Dieser Unternehmer, und ich muss sagen, ich war überrascht und beeindruckt von der sozialen Auffassungsgabe und Empathie, sprach davon, dass er seine Beschäftigten dann wahrscheinlich zukünftig selbst mit einem Bus abholen müsse und wieder nach Hause bringen müsse, damit die Mitarbeiter weiterhin in seinen Betrieb kommen. Denn ein Auto könnten sie sich in der Regel nicht leisten. Was ist das für eine Politik, die dazu führen kann, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben hier in der Stadt tatsächlich ins Umland verlieren, wenn wir den ÖPNV zusammenkürzen? Wer so eine Politik forciert, liebe Frau Oberbürgermeisterin, versündigt sich doch eigentlich am Wirtschaftsstandort Osnabrück und sägt damit an der größten Einnahmequelle, die wir in dieser Stadt haben, an der Gewerbesteuer. Die Oberbürgermeisterin hat in ihrer letzten Handgiftenrede im Zusammenhang mit der Sanierung des VfL-Stadions gesagt: Wegen der Stadionsanierung wird keine Kita weniger gebaut und es wird keine Schultoilette weniger renoviert. Wer soll Ihnen das denn eigentlich glauben, wenn Sie jetzt schon ohne Stadionsanierung, weil die haben wir ja noch nicht beschlossen, jetzt schon an so grundlegende Dinge wie den ÖPNV herantreten? Die CDU hat heute diese Aktuelle Stunde mit dem Thema verantwortungsvolle Finanzpolitik angemeldet. Verantwortungsvolle Finanzpolitik setzt Glaubwürdigkeit voraus. Dass du das gerade, Marius, hier für Wahlkampf benutzt hast, den du uns dann wiederum vorwirfst, ist eigentlich bezeichnend. Aber ich muss es nochmal feststellen, diese Glaubwürdigkeit in dieser Finanzpolitik, die sehe ich aktuell nicht bei der CDU und auch nicht bei der Oberbürgermeisterin.
Herr Haskamp, bitte.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren. Ja, ich finde es schade tatsächlich, Herr Alfering, dass wir uns hier gegenseitig den Federhandschuh gegenseitig zuwerfen und unsere Schuldenpolitik hier vorwerfen. Es ist wahrscheinlich so deshalb, weil die fetten Jahre, die wir wahrscheinlich nie gehabt haben, nie da gewesen sind und die mageren, die jetzt kommen werden, uns dann vielleicht auch ein Stück weit blass aussehen lassen. Denn allein in diesem Haus, in diesem Jahr erwartet uns, das hat Herr Keitel vorhin auch gesagt, ein sehr hohes Defizit von 109 Millionen Euro. Bis 2028 werden es bis zu einer 500 Millionen Euro an neuen Schulden zukommen. Natürlich kann da Panik aufkommen und es dann auch zu Fehlinterpretationen kommen. Aber eins ist doch klar, was wir an Geld ausgeben, das wir nicht haben, das funktioniert nun mal nicht. Es braucht Ehrlichkeit. Wie sieht denn die Ehrlichkeit aus? Was gehört zu den Kernaufgaben einer Stadt und was nicht? Das ist doch das, worüber wir uns unterhalten müssen. Denn nicht alles, was politisch durchsetzbar ist, ist auch langfristig verantwortbar. Natürlich kommt jetzt das Beispiel mit dem VfL-Stadion und die Sanierung. Das ist Geld, was wir einfach nicht haben und was wir an anderer Stelle einsetzen können. Ein sehr emotionales Thema, sicherlich. Aber wir können es uns schlichtweg nicht leisten. Gleichzeitig stehen beim Theater über 115 Millionen Euro im Raum, ohne ernsthafte Versuche, das Land in die Pflicht zu nehmen. Klinikum, Zoo, Stadtwerke, Neumarkt, überall hohe Kosten, teils hausgemacht. Es fehlt nicht an Baustellen, sondern an klarer Priorisierung. Und dann werden Chancen liegen gelassen. Auch das möchte ich an dieser Stelle wiederholt noch einmal sagen. Der Investor wollte in Hellern einen Baumarkt errichten mit 20 Millionen Euro. Arbeitsplätzen und Mobilitätsstationen. SPD, Grüne und Volt haben das verhindert. Das ist ein Schaden für Osnabrück. Stattdessen kommt die Idee der Bettensteuer. Auch das haben wir gerade gehört. Ehrlich gesagt, ein schlechtes Signal für Tourismus und Investoren unserer Stadt. Wir brauchen keine Luftschlösser auf Pump, sondern Politik mit Augenmaß. Und das betrifft gerade die freiwilligen Leistungen unserer Stadt. Die FDP-UWG-Gruppe steht für Investitionen in das, was Osnabrück wirklich voranbringt. Belastbare Verkehrsinfrastruktur, einen verlässlichen ÖPNV, bessere digitale Verwaltungsprozesse, moderne Schulen und echte Entlastung für Familienunternehmen. Aber all das ist nur machbar, wenn wir priorisieren. Wir laden Sie dazu ein, mit uns zu priorisieren und daran zu arbeiten. Wenn wir aufhören, jeden Wunsch hinterherzulaufen, unterdessen auf das konzentrieren, was langfristig trägt. Ich denke, das ist gut für unsere Stadt. Dankeschön.
Okay, dann Frau Emektaş, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren heute über eine Haushaltslage unter enormem Druck. Die Mittel werden knapper, die Anforderungen größer und wir stehen vor der Frage, wo setzen wir an und vor allem, wer trägt die Last? Was wir als Linke ganz klar sagen, verantwortungsvolle Finanzpolitik bedeutet nicht Sparpolitik um jeden Preis. Sie bedeutet, den Rücken der Kommunen zu stärken und damit die Lebensrealitäten der Menschen vor Ort ernst zu nehmen. Wir sehen es überall, marode Schulen, die dringend saniert werden müssten. Ein öffentlicher Nahverkehr, der zusammengestrichen wird, obwohl er für viele Menschen die einzige Mobilitätsmöglichkeit ist. Schwimmbäder, Bibliotheken, Jugendzentren, überall droht der Verfall. Das ist keine verantwortungsvolle Politik. Das ist das kaputte Sparen unserer Zukunft. Wir reden hier im Rat über Investitionen für den VfL, aber im selben Atemzug wollen wir das Busnetz kürzen. Ist das noch tragbar? Ich finde nicht. Und dann, fast zynisch, erfahren wir, dass der Bundestag plant, am Donnerstag die nächsten automatischen Diätenerhöhungen. Inmitten dieser Krisen aller Kommunen. Wie erklären wir das den Menschen hier in unserer Stadt? Wie können wir ihnen ernsthaft sagen, es sei kein Geld für den Erhalt ihrer Grundversorgung da, aber für die Selbstbedienung auf Bundesebene schon? Wir fordern deshalb einen klaren Kurswechsel in der Finanzpolitik, weg vom Sparzwang hin zu einer gerechten Verteilung von Mitteln. Wir fordern Bund und Land klar auf Investitionen in unsere kommunale Infrastruktur, weil sie das Rückgrat unserer gesellschaftlichen Zusammenhalts ist. Wir brauchen mehr Geld für Schulen. Wir brauchen einen flächendeckenden, bezahlbaren ÖPNV, keine leeren Haltestellen. Wir brauchen eine Politik, die ihre Verantwortung vor Ort ernst nimmt. Sonst verlieren wir das Vertrauen der Menschen und das können wir uns nicht leisten. Meiner Meinung nach ist es gerade in Zeiten, wo die Demokratie am Schwanken ist und der Rechtsruck mitunter wegen sozialer Ängsten steigt, umso wichtiger, die soziale Frage in den Mittelpunkt zu stellen.
Herr Kaulbach, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen mich vielleicht ein wenig technischer, ein wenig abstrakter werden und nicht ganz so konkret werden, wie ich mir die nächsten Haushaltsberatungen vorstelle und dazu vielleicht mal ein paar Gedanken von meiner Seite. Erstens, wir müssen weg von einem reinen Input-Denken bei den Haushaltsberatungen und hin zu einer echten Budgetsteuerung. Wenn wir in der Vergangenheit über 10 Millionen Euro für eine Investition oder Maßnahme gedacht haben oder veranschlagt haben, ging es oft immer darum, wie viel müssen wir eigentlich dort reingeben? Und stattdessen müssen wir eigentlich denken, wie viel Wirkung wir diese Maßnahmen eigentlich erzielen. Das ist nachhaltig. Diese Frage brauchen wir. Wir brauchen aus meiner Sicht klare Budgetgrenzen nicht als pauschale Sparvorgaben, sondern vielmehr als Steuerungsinstrument. Wer Budgetverantwortung hat, soll auch Entscheidungsfreiheit haben, keine Frage. Und gleichzeitig zur Aufgabenkritik verpflichtet sein. Nur so schaffen wir Anreize zur Effizienz. Zweitens. Wir müssen ehrlich unterscheiden zwischen freiwilligen Leistungen, die wirken, und solchen, die es nicht tun. Ich halte es für absolut notwendig, dass wir als Politik Planungssicherheit für gute Projekte schaffen. Für Musikschulen, für soziale Arbeit, für kulturelle Einrichtungen mit breiter Wirkung. Diese brauchen Verlässlichkeit, auch gerade in schwierigen Haushaltslagen. Aber genauso müssen wir den Mut haben, uns von Förderungen zu trennen, die keine ausreichende Wirkung erzielen, nur wenig erreichen oder keinen erkennbaren Mehrwert für unsere Stadtgesellschaft bringen. Das ist keine Kürzungskultur, sondern das ist effiziente Prioritätensetzung. Und drittens müssen wir unsere Beteiligung konsequent steuern und nicht nur alimentieren. Unsere Töchter der Stadt sind wichtige Akteure in Energie, Verkehr, Kultur, Wohnungsbau, aber sie sind keine Blackboxes. Wir brauchen klare Zielvorgaben, messbare Leistungskennzahlen und Transparenz in der Mittelverwendung. Dort, wo sich Strukturen überlagern, ineffizient sind oder über Jahre Defizite produziert wurden, müssen wir ehrlich hinterfragen, brauchen wir das? Das Ganze wird ein schwieriger Weg werden, da bin ich mir sicher. Aber er ist notwendig und ich glaube, er ist machbar, wenn wir gemeinsam dazu bereit sind, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für die Struktur, Wirkung und Nachhaltigkeit unserer Haushaltsentscheidung. Vielen Dank.
Schönen Dank. Frau Scheer, bitte.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen alle, dass unsere Stadt mehr ausgibt, als sie einnimmt, und zwar viel mehr. Wir reden nicht von einem kleinen Minus, wir reden von mindestens zweistelligen Millionensummen, und das pro Jahr. Das ist nicht einfach eine Zahl, das ist ein politischer Auftrag. Und der lautet, es reicht nicht, den Status quo zu verwalten, wir müssen ihn verändern. Das ist der Moment, in dem verantwortungsvolle, vorausschauende Politik gefordert ist. Und zwar nicht trotz, sondern gerade wegen der aktuellen Lage. Dazu gibt es jetzt zwei Wege. Der eine ist bequem. Alles kleiner machen, streichen, stoppen, hoffen, dass sich irgendwo irgendetwas verbessert. Und natürlich müssen wir die Ausgabenseite auf jeden Fall kritisch betrachten. Aber genauso klar ist, so eine Haushaltspolitik alleine wird uns nicht retten. Denn viele Ausgaben heute sind keine Luxusprojekte, sondern dringend notwendige Investitionen in die Zukunft unserer Stadt. Wer bei sozialer Infrastruktur kürzt, spart kurzfristig, aber zahlt langfristig doppelt, nämlich finanziell und gesellschaftlich. Wer beim Klimaschutz bremst, und dazu gehört auch der ÖPNV, der schafft Schulden, die kein Haushalt jemals tilgen kann. Was ist also der zweite Weg? Der ist vor allem eines, nämlich unbequem. Denn wir müssen uns neben möglichen Kürzungen bei den Ausgaben auch die Einnahmenseite anschauen. Das kann zum Beispiel bedeuten, kommunale Gebühren verursachungsgerechter zu gestalten, zum Beispiel eben im Verkehrsbereich, oder städtisches Eigentum strategischer zur Einnahmengenerierung zu nutzen. Oder auch Maßnahmen, die andere Städte unserer Größe längst zur Finanzierung ergriffen haben, auch hier umzusetzen, wie zum Beispiel eine mögliche Beherbergungssteuer. Und zu guter Letzt auch Fördermittel des Landes und Bundes konsequent auszuschöpfen. Was wir aber nicht tun dürfen, ist, uns aus Angst vor Unpopulärem auf die Maßnahmen zu beschränken, die die finanziell Schwächsten belasten oder der Umwelt und damit nachfolgenden Generationen schaden. Verantwortungsvolle Finanzpolitik bedeutet auch, die Wahrheit auszusprechen. Es wird nicht ohne spürbare Veränderungen für alle gehen. Das ist unbequem, ja, aber es ist auch das, was Osnabrück jetzt braucht. Danke.
Herr Panzer, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzende, werte Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die finanzielle Situation vieler Städte und Gemeinden ist in den letzten Jahren zunehmend angespannt geworden. Nicht selten, weil ihnen zusätzliche Aufgaben übertragen wurden, ohne dass hierfür die entsprechenden finanziellen Mittel bereitgestellt worden wären. Wir hatten das mit der Konnexitätsgeschichte heute schon ausführlich erwähnt. Eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Haushalte erfordert daher ein Bündel von Maßnahmen, die sowohl auf strukturelle Reform als auch auf eine Optimierung der finanziellen Grundlagen abzielt. Interne Reformen und nachhaltige Finanzplanung. Zunächst steht die Optimierung der kommunalen Haushaltsführung im Mittelpunkt. Städte und Gemeinden müssen ihre Aufgabenseite kritisch überprüfen und überflüssige Kosten abbauen, sofern sie identifizierbar sind, ohne dabei jedoch essentielle Investitionen zu schneiden. Dazu gehört auch konsequentes Schuldenmanagement, das den übermäßigen Rückgriff auf kurzfristige Kassenkredite reduziert. Gleichzeitig ist es wichtig, eine zukunftsorientierte Investitionsplanung zu entwickeln, die nicht nur den aktuellen Bedarf, sondern auch langfristigen Erhalt der Infrastruktur sicherstellt. Maßnahmen wie die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und der gezielte Ausbau des Fachpersonals, insbesondere in den Bereichen Stadtplanung und Infrastruktur, können dazu beitragen, Arbeit effizienter zu gestalten und Planungsprozesse zu beschleunigen. Aus diesem Grund haben wir uns zum Beispiel mit den Aufgaben der nachhaltigen Stadtentwicklung aktuell befasst und diese hinterfragt. Darüber hinaus sollte eine verstärkte Anstrengung unternommen werden, die Eigensteuerungskraft der Kommune zu stärken, durch gezielte Maßnahmen zur wirtschaftlichen Standortentwicklung. Die Förderung des lokalen Gewerbes und der Anpassung des Steuerrechts können zusätzliche Einnahmen erschlossen werden. Hierbei gilt es, eine Balance zu finden zwischen Sparmaßnahmen und Investitionen in den kommunalen Raum, sodass dies nachhaltig Generationen haushaltsführend gewährleistet ist. Und da kommen die Rolle von Länder und Finanzen ins Spiel. Und hier muss der kommunale Finanzausgleich eben auf die Zukunftsthemen abstellen. Zukunftsthemen wie Wärmewende, Energiewende, Mobilitätswende, Wohnungsmangel. Das können die Kommunen nicht alleine stemmen. Und da haben wir auch Vorschläge gemacht. Aber was, wenn wir auf Osnabrück schauen, was tut die CDU denn, wenn sie uns schon Vorwürfe macht? Sie tun sich schwer, wenn wir uns mit Wirtschaftspolitik beschäftigen. Sie tut sich schwer, wenn wir den Zukunftsinvestitionshaushalt einführen wollen. Sie tun sich schwer, wenn wir neue Einnahmequellen generieren wollen. Und sie tun sich schwer, wenn wir uns über Green und Social Bonds unterhalten wollen. Oder sie stimmen sogar beim Versuch, sich damit zu beschäftigen, einfach dagegen. Das halte ich nicht für verantwortungsvolle Finanzpolitik, sondern einfach eine Verweigerungshaltung. Und wenn ich mir anschaue, mit welchen Vorschlägen Sie in die Haushaltsberatungen kommen, mit Prestigeobjekten, Sporthallen, die in ihren Wahlkreisen zum Erfolg führen.
Panzer, oder Plätze gucken Sie auf die Uhr?
Ich gucke auf die Uhr, ich habe gar keine um.
Sag ich Ihnen, dass Sie
von daher glaube ich nicht, dass diese Kritik einseitig auszustellen ist, sondern dass Sie sich selber hinterfragen müssen, mit welchen Ideen Sie in die Haushaltsberatung kommen. Vielen Dank.
Dann kommt als nächstes Herr Bosche.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat. Wir stehen vor einer der größten Herausforderungen unserer kommunalen Finanzgeschichte. Die dauernde Leistungsfähigkeit unseres Haushalts kann nicht mehr festgestellt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist nicht ausgeglichen. Das ist keine bloße Zahlenspielerei, sondern eine ernste Warnung. Uns drohen massive finanzielle Lücken, die wir nicht mit kosmetischen Korrekturen oder kleinen Einsparungen schließen können. Es geht um Millionenbeträge, die wir einsparen müssen, um die Handlungsfähigkeit unserer Stadt zu sichern. Die Prognosen sind hier eindeutig. Ohne entschlossene Gegenmaßnahmen verschärft sich die finanzielle Schieflage weiter. Deshalb müssen wir unsere Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung intensivieren, und zwar sofort. Jede freiwillige Leistung, die nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, muss kritisch auf ihre Erforderlichkeit geprüft und konsequent reduziert werden. Ein erster wirkungsvoller Schritt ist der Abbau von Bürokratie. Laut KfW verbringen die Beschäftigten der rund 3,8 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland im Durchschnitt 7% ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen Prozessen. Das sind hochgerechnet 1,5 Milliarden Arbeitsstunden oder 61 Milliarden Euro pro Jahr. Bürokratie ist damit eines der größten Risiken für unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, gleich nach den hohen Strompreisen, an die die Bundesregierung zum Glück endlich rangeht. Doch auch wir auf kommunaler Ebene können und müssen hier handeln. Wir haben bereits kleine und unwirksame Bürokratiemonster abgeschafft, wie die Jagdsteuer oder die Tanzsteuer. Und wir können noch mehr tun, zum Beispiel mit der Abschaffung der eben erwähnten Baumschutzsatzung. Auch die Auflagen im Bausektor müssen wir kritisch hinterfragen, denn sie lassen die Baukosten explodieren und verhindern dringend benötigten Wohnungsbau und vor allem auch den Wohnungsbau im Bestand. Die WIO allein kann das Problem nicht lösen. In ihrer aktuellen Form und unter den aktuellen Marktbedingungen droht ihr sogar der betriebswirtschaftliche Totalschaden. Wir müssen jetzt bewusst an Kürzungen arbeiten und alle großen Baustellen angehen, die uns Millionen einsparen können. Unsere Wirtschaft und unsere Bürgerinnen und Bürger in Osnabrück leisten Großartiges. Dank ihnen können wir uns zumindest noch auf stabile Gewerbesteuereinnahmen verlassen. Aber auch wir im Rat müssen Verlässlichkeit zeigen. Das bedeutet, auf der Ausgabenseite genau hinschauen, welche Ausgaben wir tätigen müssen. Und bei den Ausgaben, die wir tätigen können, müssen wir in Zukunft starke Abstriche machen. Es geht jetzt um Verantwortung, um die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt, um Verlässlichkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Es geht jetzt darum, mit Mut, mit Augenmaß und mit der Bereitschaft, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, Osnabrück zukunftssicher und handlungsfähig aufzustellen. Und damit möchte ich an alle Parteien hier appellieren, zukünftig den Rotstift auch konsequent anzusetzen und, liebe linke Fraktion, nicht nur vorzuschlagen, wo wir alles Geld in schöne Projekte reinstecken müssen, sondern auch genau benennen, wo das Geld herkommen soll. Denn wir werden das in den nächsten Verhandlungen tun, Haushaltsverhandlungen, Entschuldigung. Vielen Dank.
So, ich habe jetzt als Wortmeldung aus dem Rat noch Frau Hamburger das Reis und dann möchte die Oberbürgermeisterin was sagen und dann haben wir die halbe Stunde auch hinter uns.
Ja, sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, willkommen Kommunalwahl 2026, würde ich mal sagen. Ich habe schon so etwas geahnt, mit Verwunderung habe ich die heute aktuelle Stunde zur Kenntnis genommen und da wir uns ja schon auf ein Verfahren zu den Haushaltsberatungen geeinigt haben, frühzeitig, sprich nach den Sommerferien, uns intensiv zusammenzusetzen, um ausreichend Zeit zur Beratung zu haben, soll hier meiner Meinung nach mit dieser Aktuellen Stunde suggeriert werden, dass die Antragsteller der Aktuellen Stunde dieses Thema der finanzpolitischen Verantwortung für sich in Anspruch nehmen. Das wurde ja noch mal ganz deutlich und das verhindert leider auch jetzt schon oder gibt einen Beigeschmack bei den Haushaltsberatungen. Denn wie sollen wir so noch konstruktive Haushaltsberatungen führen? Finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gute an der Aktuellen Stunde ist, dass ich deutlich machen kann, dass wir alle finanzpolitische Verantwortung tragen. Denn die finanzpolitische Verantwortung ist letztendlich das Geld unserer Bürger und Bürgerinnen, und das ist uns als SPD mehr als bewusst. Und gerade, weil es das Geld der Osnabrücker und Osnabrückerinnen zum größten Teil ist, müssen wir, was hoffentlich umstrittig ist, weiter in unsere kommunale Wohnungsgesellschaft, da komme ich gleich noch mal zu, Marius, der WIO, in unsere Kitas, Schulen, berufsbildenden Schulen, unsere Krankenhäuser, in die Infrastruktur, den ÖPNV und in die Kultur
um nur einige zu nennen, investieren. Investitionen in die Zukunft sind ein Garant für eine lebenswerte, qualitativ hochwertige Stadt. Und man sieht an vielen Stellen in Osnabrück, dass da, wo investiert wird, die Quartiere aufblühen. Und nichts ist schädlicher für die Stadtentwicklung als Leerstand. Das sieht man allerdings auch im Stadtbild. Zur finanzpolitischen Verantwortung gehört aber auch, sich ernsthaft mit Einsparungen auseinanderzusetzen, die wehtun werden. Und ich erwarte von der Verwaltung, dass sie ernsthafte Einsparvorschläge in einem großen Rahmen macht, über die wir dann im politischen Kreis der Verantwortlichen diskutieren können. Es kann nicht sein, dass die ehrenamtlichen Ratsmitglieder mit dem großen Wurf kommen sollen. Wenn es zu spürbar harten Einschnitten kommen sollte, müssen diese von Politik und Verwaltung mit einer gemeinsamen, klaren Haltung nach außen getragen werden. Schaut man sich die Haushaltsdefizite von 23 bis 26 an, kommt zur Verantwortung auch der Respekt vorm Handeln. Und das können die Sozialdemokraten sehr gut, liebe CDU. Ist 23 war ein Ist-Zustand von 19,4 Millionen. In 2024 56,3 Millionen. Der Plan 2025 116 Millionen. 26 Plan 118,4 Millionen. Fazit immens steigend. Verantwortung und Respekt vorm Handeln darf bei diesen Haushaltsdefiziten nicht lähmen. Klare, mutige, richtungsweisende Entscheidungen mit finanzpolitischer Haltung und Mut, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Denn eins ist sicher, meine Damen und Herren, mit den Hundegassi-Beuteln retten wir nicht diesen defizitären Haushalt.
Frau Hamburger, das Reis.
Eine Redezeit ist eine um, Sekunde, ja. Das ist mir wirklich wichtig. Die WIO wohnt in Osnabrück. Der stellvertretende Vorsitzende, Aufsichtsratsvorsitzende, heißt Dr. Fritz Brickwede. Annette Meyer zu Strohn. Wir arbeiten dort sehr konstruktiv, seit Jahren zusammen. Und dass die CDU sich heute zur WIO so verhält, finde ich echt jämmerlich. Und ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn der stellvertretende Aufsichtsvorsitzende hier gewesen wäre. Danke.
So, dann gebe ich zum Schluss der Oberbürgermeisterin das Wort.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, liebe Ratsmitglieder, lassen Sie mich vielleicht zwei Aspekte vor die Klammer ziehen, auch wenn wir alle als kommunalpolitisch Aktive den Wahlkampf mögen, vielleicht sogar lieben als fünfte Jahreszeit in der Amtsperiode, dann lassen Sie mich vielleicht ganz kurz feststellen und in Erinnerung rufen, dass der Wahltermin noch mehr als 14 Monate weg ist. Am 13.09.2026 wird der Rat neu gewählt und wenn Sie es demnächst entscheiden, steht auch die Oberbürgermeisterin zur Neuwahl an. 14 Monate sind eine verdammt lange Zeit und bitte tun Sie dieser Stadt und den großen Herausforderungen, die wir haben, die wir gemeinsam bewerkstelligen müssen, eingefallen. Verfallen Sie jetzt schon nicht in Blockade und Wahlkampfmodus. Wir haben in diesen 14 Monaten noch große Herausforderungen zu meistern, die weit über den Wahltermin hinaus ragen werden. Und da werden wir uns alle gemeinsam noch brauchen, damit wir unseren Aufgaben hier in Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt gerecht werden. Und lassen Sie mich vielleicht noch einen allgemeinen Aspekt vor die Klammer ziehen. Tun Sie mir bitte noch einen Gefallen und reden unsere Stadt nicht ohne Grund so schlecht, wie das hier in den letzten 30 Minuten der Fall ist. Wir haben nicht überwiegend marode Schulen. Verdammt noch mal, wir investieren über 100 Millionen Euro allein in unsere Oberschulen. Das machen wir gemeinsam aus gutem Grund. Wir investieren nebenbei in die Turnhallen mit Prioritätenlisten in nennenswerter Größenordnung. Auch das machen wir mit gutem Grund. Und wir haben ein hervorragend ausdifferenziertes Schulsystem, von der IGS angefangen bis hin zu unseren Oberschulen über die Gymnasien und den berufsbildenden Bereich hinaus. Wir haben Baustellen. Natürlich können wir da besser werden. Daran arbeiten wir gemeinsam und die Investitionen sind benannt. Aber tun Sie bitte nicht so, als wenn in dieser Stadt alles schlecht ist. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine verdammt lebenswerte Stadt, verdammt liebenswert ohnehin. Das liegt aber am meisten an den Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Und wir haben ein tolles Angebot im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, im wirtschaftlichen Bereich. Wir haben attraktive Arbeitgeber, die dies gilt zu stärken. Und natürlich haben wir auch eine tolle Verkehrsinfrastruktur, die deutlich besser ist, als wir Osnabrücker sie ständig reden. Also halten wir doch vielleicht diese beiden Punkte fest. Wir haben Herausforderungen, aber vieles ist auch gut. Und jetzt komme ich zum Thema der Aktuellen Stunde. Die Innenministerin hat vor etwa 3-4 Wochen vermeldet, dass die kommunalen Haushalte in Niedersachsen ein Rekorddefizit aufweisen. Wenn Sie allein die Kreise und die kreisfreien Städte nehmen, das sind die, wo das Innenministerium die direkte Kommunalaufsicht ausübt und die Haushalte zu genehmigen hat, verzeichnen wir in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, ein Gesamtdefizit von 2,2 Milliarden Euro. Und wenn ich Ihnen das so sage, tue ich das nicht, um darüber hinwegzutauschen, dass wir auch in Osnabrück ein Problem haben, sondern um deutlich zu machen, dass es eben nicht nur ein hausgemachtes Problem ist. Wir sitzen in einer Finanzsituation, die auf der einen Seite unsere Aufgaben anwachsen lässt, durch Bund und Land, egal welcher politischen Couleur, lassen Sie mich auch das gleich klarstellen, immer mehr zusätzliche Aufgaben, die wir übernehmen müssen, ohne dass bislang die Finanzmittel, die Einnahmeseite in gleicher Seite vom Bund und Land entsprechend ausgeglichen wird. Gott sei Dank, und nach meiner Erinnerung ist das erstmals der Fall, dass in einem Koalitionsvertrag, und die tragen ja auch die beiden Seiten dieses Hauses, die neue Bundesregierung, das Konnexitätsprinzip auch auf Bundesebene endlich mal verankert ist. Auf Landesebene haben wir es schon ein bisschen länger, auch wenn man immer wieder Auswege findet, sich drum zu winden. Dazu hat die Finanzverwaltung dankenswerterweise zum letzten Finanzausschuss eine, wie ich finde, sehr erhellende Vorlage zusammengestellt, wo uns überall die Mittel fehlen. Und wenn wir jetzt von den 2,2 Milliarden ausgehen, Niedersachsen, und in unseren eigenen Haushaltsplan und in unser Jahresergebnis im letzten Jahr gucken, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass wir das prognostizierte Defizit und den aktuellen Planungsstand von 118 bis 128 Millionen, wir sind ja noch im Aufstellungsprozess für 26, das werden wir aus eigener Kraft nicht zusammensparen können. Das ist doch völlig klar. Weder die eine Seite des Hauses, noch die andere, noch die Verwaltung wird ihren Vorschläge in dieser nennenswerten Höhe nennen können. Und auch wenn wir unsere Töchter im Konzern Stadt in Betracht nehmen, werden die ihnen ebenfalls, Vio hin oder her, Stadtwerke hin oder her, SWO Mobil hin oder her, keine Vorschläge unterbreiten, die zu einem ausgeglichenen Haushalt führen werden. Wir werden also mehrere Dinge tun müssen. Und ich führe das deswegen aus, weil mir eben wichtig ist zu zeigen, alleine wird es nicht gehen, aber wir dürfen uns auch nicht auf dieser Feststellung ausruhen. Natürlich müssen wir Vorschläge machen. Und natürlich müssen wir beide Seiten betrachten, ausgewogen. Ausgabenseite und Einnahmeseite. Aber wenn ich mich an die Vorstandskonferenz von heute Vormittag erinnere, in der Thomas Philipp und der zuständige Finanzdezernent, der für die Ausrichtung der Finanzpolitik ja hier die Federführung im Haus hat, dargestellt hat und gezeigt hat, wie die Einnahmeseite sich in den nächsten Jahren entwickelt und gleichzeitig gezeigt hat, wie die Ausgabenseite sich entwickelt. Sie können es an der Handbewegung schon in etwa sehen. Dann werden Sie sehen, beim genaueren Hinsehen, wir haben kein Einnahmeproblem. Die Steuereinnahmen dieser Stadt steigern alle Unkenrufen zum Trotz. Und wir sind ja nun mal im dritten Jahr der Rezession, steigen weiter. Das heißt, wir sind wirtschaftlich verdammt gut aufgestellt. Und das ist erstmal etwas, was man anerkennen muss und wo man sehen muss, dass die Einnahmeseite nicht unser Problem ist. Auf der anderen Seite gucken wir uns die Ausgabenkurve seit Jahren gemeinsam an. Die steigt in einem deutlich höheren Maß, als die Steuereinnahmen hinterherkommen. Das heißt, wir müssen doch erstmal gucken, welche eigenen Hausaufgaben wir haben. Wo haben wir freiwillige Leistungen, ja, die wir vielleicht vor dem Hintergrund dieser Klemme, in der wir stecken, nicht mehr erfüllen können, weil wir sie uns schlichtweg nicht mehr leisten können? Einer sagte gerade, es wird auch wehtun. Es tut schon weh, kann ich Ihnen sagen. Das macht nämlich keinen Spaß. Menschen, die sich an was gewöhnt haben, was wegzunehmen, macht nie Spaß. Und das macht man auch nicht gerne. Aber die Notwendigkeit ist da, sich die Ausgabenseite genau anzugucken. Und dann glaube ich auch, dass man einzelne Bereiche nicht rausnehmen darf. Auch das ist gerade gesagt worden. Keine heiligen Kühe sind so Formulierungen, die dann üblicherweise fallen. Und wir sollen Vorschläge machen. Wenn wir dann aber Vorschläge machen, dann ist die Haltung ganz schnell so. Ihr müsst sparen, aber doch nicht hier. Dann nehmen wir den nächsten Bereich. Ihr müsst sparen, aber doch nicht hier. Wie könnt ihr auf die Idee kommen, die Jugendsportlerehrung in den Blick zu nehmen? Das ist doch der Wahnsinn. Wie könnt ihr auf die Idee kommen, beim ÖPNV dafür Sorge zu tragen, dass er langfristig finanzierbar bleibt und nicht einen Kahlschlag zu riskieren? Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen uns alle Bereiche einzeln angucken. Und Sie haben gerade in mehreren Wortbeiträgen das Zukunftsnetz, was Sie gleich noch in einem gesonderten Tagesordnungspunkt sicherlich diskutieren werden, angesprochen. Und deswegen mache ich es jetzt, dann haben Sie gleich Ihre Ruhe und können sich darüber austauschen. Es geht nicht darum, einen Kahlschlag im ÖPNV vorzunehmen oder zu verantworten. beantworten oder dass die reine Sparmaßnahmen die Motivation ist. Das Zukunftsnetz ist dafür da, zu gucken, wo wir Potenziale haben, wo Nachfrage da ist, wo Nachfrage steigerbar ist, wie wir mehr Menschen in den Bus kriegen und gleichzeitig aber auch zu gucken, wie können wir dieses Mehr auch weiterhin finanzieren. Und das haben wir gemacht. Im Übrigen, Herr Alfring, erlauben Sie mir den Seitenhieb, den Unternehmer, den Sie angesprochen haben. Ich glaube, ich kenne ihn. Ich glaube, ich habe auch mit ihm gesprochen, das ist allerdings schon Jahre her. Es war mit ein Anlass, das Projekt Zukunftsnetz auf den Weg zu bringen, weil es genau darum geht, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihren Arbeitsplatz mit dem Bus zu erreichen. Zu den Schichtzeiten, die dieses Unternehmen hat, fährt aktuell gar kein Bus. Auch nach dem jetzigen, weiß nicht. Von daher geht es doch darum zu gucken, wo haben wir eigentlich potenzielle nachfragestarke Zeiten und wo nimmt die Nachfrage konsequent ab. Und da bin ich beim Thema Nachtbus. Natürlich ist das ein Signal, auch für die Kneipen- und Ausgehkultur dieser Stadt, und das tut auch niemand gerne. Aber wenn man sich die Zahlen der SW Mobil dort angucken, dann müssen wir feststellen, dass die Nachfragezeiten über die Jahrzehnte kontinuierlich zurückgehen. Möglicherweise, weil es andere Angebote gibt. Möglicherweise, weil die Linienführung nicht interessant ist. All das kann man noch mal genauer hinterfragen. Möglicherweise aber auch, weil eine vulnerable Gruppe seit einem Jahr auf einen Vorschlag der Linken hier im Rat, die die breite Mehrheit dieses Rates gefunden hat, ein Frauennachttaxi eingeführt hat. Was eine spitzenmäßige Nachfrage hat, was für mich deutlich macht, dass wir genau da einen Bedarf hatten. Dem kommen wir nach, indem wir das Budget aufstocken. Aber dann muss es auch erlaubt sein, ob man an anderer Stelle Nachfrage, schwache Linien möglicherweise reduziert oder zumindest mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Und dann gehört es sich nicht, direkt zu sagen, aber diese heilige Kuh, die diskutieren wir nicht mal und stellen uns der Diskussion auch nicht, sondern verschließen uns vor jeder Einsparung und jeder Reduktion. Das ist unredlich, was Sie hier tun. Und das muss an dieser Stelle deutlich gesagt haben. Und ja, wir machen Ihnen Einsparvorschläge. In der Konsolidierung zum Haushaltsplan 26-27, in der mittelfristigen Planung, wo wir vielleicht Aufgaben komplett wegnehmen werden müssen, die wegfallen müssen, weil wir neben den Finanzmitteln im Übrigen auch die Leute nicht mehr haben. Und an dritter Stelle werden wir uns sehr genau in der Verwaltung angucken müssen, welche Aufgaben müssen wir auch weiterhin erfüllen, aber können sie möglicherweise anders und effizienter wahrnehmen. Dazu mache ich Ihnen heute auch noch einen entsprechenden Vorschlag, dem Sie dann gerne folgen können. Aber Sie können sich nicht hinstellen und sagen, Verwaltung macht Vorschläge, wir sagen zu allem Nein und fordern dann weitere Vorschläge. So geht das nicht. So können wir in diesem Rat in Verantwortung dieser Stadt nicht miteinander arbeiten. Herzlichen Dank.
Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. Was wollen Sie zur Geschäftsordnung sagen?
Herr Vorsitzender, also ich würde mit dem gleichen Argument, wie wir es in der letzten Sitzung gehabt haben, hier noch einmal einen Redebeitrag anmelden, basierend auf Paragraph 12 unserer Geschäftsordnung, weil Sie als letzter Rednerin der Oberbürgermeisterin das Wort erteilt haben.
Herr Keitel.
Dann würde ich allerdings die Geschäftsordnung vollständig auch dort berücksichtigen wollen und die Aktuelle Stunde ist ja noch 30 Minuten durch.
Dann müssten wir allerdings auch Redebeiträge hier auch der Oberbürgermeisterin entsprechend der zeitlichen Vorgaben in aktuellen Stunden.
Nein, Sie haben, das gilt nicht bei der aktuellen Stunde. Da müssen wir an der Geschäftsordnung arbeiten. Ich beende jetzt die Diskussion zu diesem Punkt und berufe die Beratungspunkte der Fraktionen auf. Dann kommen wir zum Punkt 5.1. Ausbau kommunaler Hitzeschutzmaßnahmen, Trinkwasserspender und Beschattung örtlicher Bereiche, ein Antrag der CDU-Fraktion. Wer redet dazu? Frau Kämmerling.
Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kühlen wir uns mal alle wieder ab. Von daher passt das Thema optimal zu diesem Tagesordnungspunkt. Und ich will noch mal einmal eingehen darauf, dass bereits 2017 unser Stadtklimagutachten festgestellt hat, dass sich der Wärmeinsel-Effekt in Osnabrück ausweitet. Einige Teile der Stadt heizen sich bei Hochdruckwetterlagen besonders stark auf, da diese in hohem Maße versiegelt und gleichzeitig besonders schlecht durchlüftet sind. Äußerst stark betroffen sind der Bereich der Innenstadt, aber auch andere Stadtteile wie zum Beispiel die Wüste oder das Gewerbegebiet im Fledder. Nachts ist der Innenstadtbereich bei einer Hochdruckwetterlage immer noch bis zu 7 Grad wärmer als das unbebaute Umland. In dem Gutachten wurde auch die demografische Betroffenheit analysiert, um herauszufinden, in welchen Stadtteilen besonders gefährdete Gruppen, wie zum Beispiel Kinder oder Senioren, leben. Knapp die Hälfte der Menschen, die zu dieser Risikogruppe zählen, leben in belasteten Siedlungsbereichen. Das entspricht etwa 17.000 Menschen, ungefähr 10% unserer Bevölkerung. Rund 61% der erfassten Kitas befinden sich beispielsweise in Bereichen, die sich besonders stark aufheizen. Und wir haben ja jetzt inzwischen auch eine aktualisierte Planungshinweiskarte für die Stadt, die zeigt, dass viele dieser Erkenntnisse, die wir ja schon lange haben, unverändert aktuell sind. Und das unterstreicht auch nochmal die Notwendigkeit, die identifizierten Maßnahmen zügig umzusetzen. Hitzeschutz ist Lebensschutz. Und er wird in den kommenden Jahren eben auch immer wichtiger werden. Dass sich die Stadt Osnabrück seit vielen Jahren mit Klimaschutz und Klimaanpassung beschäftigt, ist richtig, aber es genügt nicht. Wir müssen auch hier endlich ein bisschen mehr ins Machen kommen. Die politischen Anträge der letzten Jahre zu diesem Thema sind parteiübergreifend kaum noch zu zählen. In der Redevorbereitung guckt man ja, was alles so an Anträgen gestellt wurde. Die Liste ist lang. Und die Mehrheitsgruppe greift in ihrem Änderungsantrag auch einige dieser Anträge, die schon in der Vergangenheit gestellt worden sind, wieder auf. Wir bringen heute erneut konkrete Vorschläge ein. Mobile und feste Trinkwasserspender an Schulen und öffentlichen Plätzen, Nebelduschen, Verschattung von Schulhöfen und Spielplätzen, und zwar nicht irgendwann, sondern möglichst schon im Laufe dieses Sommers. Denn während wir hier diskutieren, lernen Kinder in Containern ohne Schatten, wie zum Beispiel im Schulzentrum am Sonnenhügel. Während wir auf Konzepte warten, brennt sich die Hitze in versiegelte Stadtplätze. Wir dürfen also nicht länger in Berichten stecken bleiben. Die Zeit für Prüfaufträge und lange Gutachten ist vorbei. Davon haben wir genug. Jetzt brauchen wir Lösungen und Umsetzung. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum Sie in Ihrem Änderungsantrag bei diesem Punkt wieder nur prüfen wollen. Aus unserer Sicht kann die Verwaltung prüfen, aber sie kann uns dann auch direkt Beschlussvorlagen geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hitzeschutz eignet sich nicht für Parteipolitik. Es ist eine Frage der Verantwortung gegenüber den Schwächsten in unserer Stadt. Wir wollten den Schwerpunkt in unserem Antrag auf die Schulen legen, da sie in kommunaler Trägerschaft sind und wir hier eben auch am ehesten handeln können. Natürlich sehen wir aber auch die Betroffenheit von Seniorinnen und Senioren, und deshalb finden wir Ihre Ergänzungen in dem Änderungsantrag auch gut und sinnvoll und können uns diesen anschließen. Aus unserer Sicht ist am wichtigsten, dass es jetzt vorangeht. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass aus Klimapapieren endlich echte Maßnahmen werden. Vielen Dank.
Besten Dank, Frau Kämmerling. Dann gebe ich jetzt Herrn Büker das Wort.
Verehrter Herr Ratsvorsitzender, verehrte Frau Oberbürgermeisterin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Natürlich unterstützen wir das Anliegen der CDU inhaltlich. Wir verweisen in unserem Änderungsantrag, der ist eigentlich eher ein Ergänzungsantrag, wir verweisen darin auf die vielen bereits bestehenden Beschlüsse, Frau Kämmerling hat es gerade gesagt, und bringen eigene Vorschläge ein, die es zu prüfen gilt, zum Beispiel den Vorschlag, dass man einfach mal nach Wien guckt, wo es wirklich vorbildliche Initiativen gibt, zum Beispiel auch mit diesen mobilen Trinkwasserspendern. Das sind tolle Ideen, da kann man einfach mal nachgucken. Mein Vorschlag wäre, oder unser Vorschlag wäre, die beiden Anträge oder die Anträge zusammenzufassen. Zum Thema Hitze, Hitzeschutz. Wir haben alle im März, April und auch Anfang Mai während der langen Trockenperiode einen Eindruck davon bekommen, was Klimawandel bedeutet. Wie er sich ganz konkret auf unser Leben hier in Osnabrück auswirkt, ein solches stabiles Hoch im Juli, August würde sich ganz anders auswirken. Ich möchte die gesundheitlichen und auch die sozialen Aspekte näher beleuchten, mit denen wir uns im Ausschuss Gesundheit und Soziales schon lange beschäftigen. Dabei nehmen wir besondere Personengruppen mit erhöhtem Risiko wie ältere Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Menschen mit Behinderungen, Obdachlose in den Fokus, um die wir uns kümmern müssen. Was heißt das konkret? Da ist die Rentnerin in der überhitzten Wohnung im Obergeschoss, da sind die nierenkranken, herzkranken Menschen, deren Flüssigkeitshaushalt aus den Fugen gerät, da ist der Obdachlose in der prallen Hitze. Sie gehören zu den vulnerablen Gruppen, die ganz konkret durch Hitze in ihrer Gesundheit an Leib und Leben bedroht sind. Im Ausschuss Gesundheit und Soziales sind wir uns einig, dass Aufklärung und Prävention notwendig ist. Wir als Nachbarn, wir als Passanten müssen sensibilisiert werden, aufeinander Acht zu geben. Einfach mal anklopfen, mal fragen, geht's gut, ist alles in Ordnung, haben Sie heute schon was getrunken, brauchen Sie etwas? Hier sind die Nachbarn, hier sind die Mitbürger gefordert, denn der Staat oder wir als Stadt, wir können das nicht alles leisten, das geht einfach nicht. Aber die Stadt kann die Mitbürger aufklären und sensibilisieren. Und da wird im Fachbereich Soziales sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, heute in dem Zeitungsbericht in der NOZ konnte man das auch sehr gut nachvollziehen. Ich sage dies im Vorgriff auf die Haushaltsberatung, passt wieder zum Thema, weil beim Druck Kosten zu sparen die Prävention immer unter Beschuss gerät. Für Gesundheitspolitiker gilt, there is no glory in prevention. Man kann mit Prävention keinen Ruhm ernten, das wird auch vom Wähler meistens nicht belohnt. Da ist die Versuchung groß, hier am falschen Ende zu sparen. Das darf und wird nicht passieren. Aufklärung und Prävention zum Hitzeschutz rettet tatsächlich Menschenleben. Uns war wichtig, den CDU-Antrag noch um den Aspekt der Partizipation zu ergänzen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Thema Hitzeschutz in den Schulen, auch in den Schulhöfen, ein großes Thema ist, in Klassenkonferenzen, in Elternversammlungen. Da gibt es viele gute Anregungen für konkrete Verbesserungen vor Ort. Dieses Wissen sollte auf jeden Fall erfragt werden, um zielgerichtete Maßnahmen, die konkret auch wirklich helfen, zu initiieren. Als Beispiel, die neuen Containerklassen im Schulzentrum Sonnenhügel sind eigentlich gar nicht das Problem. Die sind alle klimatisiert. Aber der Schulhof, der neue, der ist das Problem. Da fehlt nämlich jeglicher Schatten. In diesem Sinne, der Klimawandel ist da. Wir müssen uns anpassen, müssen aufeinander aufpassen. Und dafür braucht es die Gemeinschaft. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Büker. Dann kommt jetzt Herr Witte. Danach Herr Haskamp.
Ehrenwerter Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich über den Antrag der CDU sehr. Und wie meine Vorrednerinnen und Vorredner ja auch schon ausgeführt haben, wir sollten das zusammenführen. Da möchte ich aber auch noch auf den kleinen Antrag, Änderungsantrag der Linke Kallawefel, die Linke Kallawefel verweisen. Die Sache mit den Rasengittersteinen finde ich nicht schlecht. Was mich gerade irritiert hat, und ich mache jetzt nicht nochmal die Diskussion auf, die wir vorher geführt haben, aber die Baumschutzsatzung ist für mich natürlich auch schon ein Teil des Klimaschutzes und alles hängt mit allem zusammen im Klimaschutz. Das wissen wir. Aber ich weiß auch, dass wir gemeinsam da schon auf dem richtigen Weg sind. Deswegen unterstützt meine Fraktion diesen Antrag auch so. Und das ist auch kein Änderungsantrag, sondern eine Ergänzung, die die Sache noch ein bisschen schöner macht. Das ist der Streusel obendrauf. Und ich glaube, wir brauchen das so schnell wie möglich. Wir haben viele Sachen prüfen lassen, aber wir wissen, wie es geht. Und Annette, du sagst ja immer, Volker, das ist ja keine Großstadt. Was die in Wien können, das kriegen wir auch hin. Also, vielen Dank und jetzt Attacke.
Okay, Herr Haskamp, bitte.
Frau Oberbürgermeisterin, Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren, der April 2025 wird voraussichtlich zu den 20 trockensten Monaten seit Beginn der Wetteraufzeichnung gehören. Die Klimakrise ist längst Realität, auch in Osnabrück. Umso wichtiger ist es, Hitzeschutzmaßnahmen für besonders betroffene Gruppen wie Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen. Der Antrag der CDU greift das Thema richtig auf. Hitzeschutz ist gesundheitsfördernd für Kinder wie auch für das Personal auf dem Schulhof. Wo es möglich ist, sollte entsiegelt werden. Auf vielen Schulhöfen stößen wir damit an Grenzen. Umso sinnvoller sind gezielte Baumpflanzungen als natürliche Beschattung. Bauliche Maßnahmen auf dem Schulhof lehnen wir hingegen ab. Pausen dauern meist nicht länger als 30 Minuten. Bei starker Hitze kann ins Gebäude ausgewichen werden. Spaziergänge außerhalb sind längst üblich. Viel hilfreicher ist es, das Angebot an kostenfreiem Trinkwasser zu stärken und besser zu bewerben. Statt mobile Spender mit Pappbechern anzumieten, Leitungswasser steht ja an jeder Schule zur Verfügung und ist geprüft, sicher und ökologisch sinnvoll. Unsere begrenzten finanziellen Mittel sollten wir gezielt einsetzen. Das haben wir vorhin in der Aktuellen Stunde unterstrichen. In der Sanierung von Schulgebäuden, in Beschattung und Klimatisierung der Räume, nicht für Maßnahmen, die nur wenige Minuten am Tag wirken. Doch wer Hitzeschutz sagt, muss auch für die Stadtentwicklung sprechen. Mit dem geplanten Neubau der Anne Frank und Montessori-Schule an einem sensiblen Standort, wie er am Teil des Grünen Fingers zerstört, eine zentrale Kaltluftschneise für Osnabrück. Abschließend schlagen wir vor, Herrn Beckermann zu beauftragen, die Schulleitung mit einem Rundbrief über den Umgang mit Hitze im Schulalltag zu informieren, dass diese aufzeigen, wo Mängel existieren, müssen sie auch natürlich von der Verwaltung zügig behoben werden. Gerade vor diesem Hintergrund des Themas der heute Aktuellen Stunde ist uns wichtig, dass Einzelmaßnahmen umgesetzt werden, statt dass global mit dem Besen über dieses Thema gekehrt wird. Da gerade, das haben wir auch schon heute gehört, die personelle Belastung in der städtischen Verwaltung da ist und es Probleme auch dort gibt, insgesamt solche großen Anträge umzusetzen. Wenn wir das Ganze so verstehen, dass wir an Einzelmaßnahmen rangehen, diese schnell beheben, dann sind wir gerne dabei, die Änderungsanträge und den Ursprungsantrag der CDU und den der Linken mit zu unterstützen. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Haskamp. Dann habe ich jetzt Frau Emmerich und dann Frau Neumann.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Ratskolleginnen, wahrscheinlich kommt jetzt ein ungewohnter Satz von mir. Herzlichen Dank an die CDU-Ratsfraktion für diesen wichtigen Antrag. Wir möchten Ihnen das Anliegen unterstützen und um einen Punkt ergänzen. Und ich würde mich freuen, wie Sie alle schon erwähnt haben, dass wir diesen Antrag zusammenfügen. Wie Sie schon gelesen haben, möchten wir, dass, wenn versiegelt werden muss, man Rasengittersteine in Erwägung zieht. Falls Bedarf da ist, aber ich glaube eher nicht, könnte ich noch Vorteile von Rasengittersteinen aufzählen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir die alle kennen. Danke.